Schönen guten Tag. Mein Name ist Jacqueline Rossetti und ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner Talkrunde mit dem heutigen Thema Widerstandskämpfer und der Gedenktag 20. Juli. Dieses Datum ist in der deutschen Erinnerungskultur, vor allem mit dem Jahr 1944 und einer Gruppe hoher Offiziere um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg verbunden, die das letzte dokumentierte Attentat auf Adolf Hitler verübten. Heute gilt das Datum in der öffentlichen Wahrnehmung als Symbol des militärischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Am 20. Juli 1944 überlebte Hitler das Attentat. Die Verschwörer wurden als Vaterlandsverräter hingerichtet. Sich gegen einem Terrorsystem, einer Diktatur aufzulehnen, was geht in diesen Menschen vor? Woher nehmen Widerstandskämpfer die Kraft? Warum sind sie auch bereit, ihr Leben für die Sache zu geben? Da stellt sich bei mir unweigerlich die Frage, wo gibt es heute Widerstandskämpfer? Menschen, die alles dafür tun würden, um Ungerechtigkeiten, Verfolgungen und militärischer Willkür zu trotzen, Widerstand zu leisten. Denn der 20. Juli wird nicht nur an das Attentat gegen Adolf Hitler erinnern, sondern auch weltweit an die Verfolgung und Repressalien der Falun Gong-Anhänger. Falun Gong ist eine alte chinesische Meditationspraxis, die auf Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht basiert. Bis zum Jahr 1999 haben etwa 70 bis 100 Millionen Menschen diese spirituelle Form in China praktiziert, bis die kommunistische Partei diese Bewegung verbat und viele Hunderttausende Verfolgte, tötete oder in Arbeitslager steckte. Die Härte der chinesischen Willkür trat zutage und unter dem Staatsoberhaupt Jiang Zemin wurde am 20. Juli 1999 Falun Gong verboten. Der Widerstand wurde gebrochen. Besonders durch den kanadischen Menschenrechtler David Matas und dem Autor David Kilgore wurde bekannt, dass viele Falun Gong-Praktizierende auch durch illegalen Organraub umgebracht wurden. Das löste zwar weltweit einen Skandal aus, doch bis jetzt traute sich niemand wirklich, China Einheit zu gebieten. Falun Gong wird mittlerweile in etwa 114 Ländern praktiziert, wie auch hier in Deutschland. Aber immer mehr Menschen wehren sich gegen die Verfolgung, leisten Widerstand. Und ich freue mich sehr, heute drei Menschen vorstellen zu dürfen, die ihren ganz persönlichen Widerstand gegen das menschenverachtende System und der willkürlichen Justiz in China leisten. Da ist zuerst mein chinesischer Gast Gu Zhufeng. Er lebt mittlerweile seit 8 Jahren in Deutschland. Der Elektroingenieur wurde in China geistig und körperlich verfolgt, weil er seine Meditationsform und seinen Glauben nicht aufgeben wollte. Herr Zhufeng, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Freut mich, dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, und das hat Gui Zhufeng am eigenen Leib erfahren. An einem Tag im März 2001 stürmten 3 Polizisten in sein Haus. Ohne einen triftigen Grund, außer dass er Falun Gong-Praktizierender war, wurde er von ihnen verhaftet. Es war Winter, minus 20 Grad. Aber er durfte seine Schuhe, keine Jacke mitnehmen, nichts, geschweige seine Familie anrufen. Keiner wusste, wo er war. Und ohne ein Gerichtsverfahren musste er für 2,5 Jahre ins Arbeitslager. Kein Anwalt konnte ihn verteidigen, kein Richter urteilte über seinen Fall, was hier in Deutschland unvorstellbar ist. Aber in China ist es üblich. Tausende und Abertausende von Falun Gong-Praktizierende haben Ähnliches und noch viel, viel Schlimmeres erlebt. Herr Zhufeng, alle Widerstandskämpfer sagen, wenn sie dann überlebt haben, ich musste es machen. Ein Ausruf, der manchmal ganz, ganz schwer nachzuvollziehen ist, wenn man weiß, was sie alles erlebt haben. Was genau treibt einen dazu, sein eigenes Leben zu riskieren? Woher haben Sie die Kraft genommen?
Ja, als die Verfolgung begann, wurde mehrere meiner Bekannten und Freunde festgenommen. Und das waren Leute, die täglich mit mir praktiziert haben. Orte, die ich gut kannte. Sie kamen ins Gefängnis oder Arbeitslager und ich erhielt ständig Infos, da sie gefoltert wurden. Zum Beispiel haben Polizisten Leute mit Feuerzeugen als Hals verbrannt. Solche Berichte gab es mehrfach. Das hat mich tief erschüttert. Ich wusste, das sind gute Menschen, die haben nichts falsch gemacht. Also wollte ich mich für sie einsetzen.
Also es heißt, sie haben im Prinzip Widerstand geleistet, um ihren Freunden zu helfen.
Ja, richtig.
Und sind dabei selber verhaftet worden.
Ja, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt nur an meine Sicherheit denke und nichts tue, wer kann ihnen dann überhaupt noch helfen?
Das ist richtig. Sehr verehrte Damen und Herren, Sie werden natürlich noch viel mehr hören, was Herr Zhufeng alles erlebt hat. Mein nächster Gast ist Alexander Hamrele. Er kommt aus Österreich, lebt heute in Hamburg und arbeitet als Seegüterkontrolleur und ist ebenfalls Falun Gong Praktizierende. Herzlich willkommen, Herr Hamrele.
Hallo.
Schön, danke, dass Sie dass da sind. Alexander Hamrele ging 2002 nach Changchun, wo kurz zuvor 5000 Falun Gong Praktizierende verfolgt, verhaftet und viele zu Tode gefoltert wurden. Er wollte durch Flugblätter aufklären, was genau Falun Gong ist. Auch Alexander Hamrele erlebte alles über Verhaftung, Repressalien, Verschleppung und Drohung und natürlich der versuchten Gehirnwäsche. Herr Hamrele, mein Thema heute ist ja der Widerstandskampf. Und ich frage mich, warum geht ein Europäer nach China, um dort auf deren politischen Missstände aufmerksam machen zu wollen?
Ja, also das sind eigentlich verschiedene Gründe. Einer davon ist natürlich, ich bin Falun Gong Praktizierender, ich habe von Falun Gong sehr viel profitiert. Die Grundsätze davon, die ganze Lehre davon. Also es ist wirklich eine gute Sache sozusagen auf der einen Seite, die in China verfolgt wird, aber eigentlich grundlos verfolgt wird. Und wo auch vielen bei uns im Westen klar ist, dass sie grundlos verfolgt wird. Das heißt, ich wollte sozusagen auf der einen Seite ein Zeichen setzen oder auch aufdecken sozusagen diese Grundlosigkeit, dass man auch wirklich was dagegen tun soll, weil viele schauen ja leider Gottes da ein bisschen drüber hinweg. China die Wirtschaftsmacht und so weiter.
Genau, ja.
Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollte ich auch den Leuten dort ein bisschen Hoffnung geben, weil für die ist es natürlich was ganz was Besonderes, wenn ein Westler auch erstens mal Falun Gong Praktizierender ist, die Propaganda dort sagt ja, auf China beschränkt, je nachdem, halt ja, was auch immer, um denen auch wirklich zu zeigen, Leute, auch im Ausland, wir kämpfen mit sozusagen mit euch, wir beteiligen uns auch wirklich daran, dass das wirklich bekannt gemacht wird, um den Leuten wirklich diese Hoffnung einfach zu geben.
Das ist ja wirklich was ganz Großartiges.
Und der 13. Mai hat sich dafür wirklich ganz toll angeboten, weil am 13. Mai 1992 wurde erstmal Falun Gong verbreitet.
Genau, das war das. Genau. Haben Sie sich dieses Datum im Prinzip bewusst ausgesucht?
Genau. Also ich hatte mir wirklich den 13. Mai 2002, weil meine Idee war, dass ich in dem Park, wo erstmals Falun Gong verbreitet wurde, genau, dann dort
Flugblätter verbreiten. Da werden wir natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen, was Sie da genau erlebt haben. Mein nächster Gast, die Journalistin und China-Expertin Rosemarie Frühauf. Sie verfolgt seit Jahren die politische Situation in China und als Falun Gong-Praktizierende weiß sie um die Missstände und menschenverachtenden Maßnahmen, die Falun Gong-Praktizierende in China nach wie vor erleben müssen. Frau Frühauf, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Frühauf, was unglaublich schwer zu begreifen ist, wir leben mittlerweile in einer globalen Vernetzung. Das Internet gibt uns die Möglichkeit, über unsere Grenzen hinaus zu verfolgen, was politisch in anderen Ländern zum Beispiel geschieht. Alle wissen, dass weltweit Falun Gong praktiziert wird. Und alle wissen spätestens seit David Mattis und David Kilgore, was in China mit Menschen geschieht, die sich offen zu Falun Gong bekennen. Und nichtsdestotrotz, selbst Amnesty International sind die Hände gebunden. Warum hat die Kommunistische Partei Chinas auch außerhalb ihres Landes so viel Macht, dass andere große Staatshäupter, also nicht ganz klar zum Beispiel mit wirtschaftlichen Sanktionen gegen China und ihr System vorgehen?
Sie sprechen genau den Punkt an: Wirtschaft. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und alle sehen darin immer noch den großen Markt, den man erobern möchte, an dem man sich ja verdienen möchte, den Kuchen, von dem man ein Stück abbekommen möchte. Und da ist wahrscheinlich der eigentliche Grund zu suchen, dass die Kommunistische Partei Chinas ein absolut menschenverachtendes Unrechtssystem ist, müsste eigentlich bekannt sein, ist aber natürlich durch ihre Image-Kampagne, dass sie sich weltoffen zeigt, dass sie sich nicht mehr als die Pöbelkommunisten benehmen, sondern sozusagen jetzt im Armani-Anzug ihre Leute durch die Gegend schicken. Da ist natürlich der Eindruck entstanden, es ist doch besser geworden in China. Und klar, es gibt an jeder Ecke in chinesischen Großstädten auch Starbucks und jeder hat das iPhone, der Geld hat. Also die sind eigentlich äußerlich wie wir, aber es ist eben doch noch etwas fundamental anderes. Und ich denke, Wirtschaft ist wirklich das Entscheidende und die Lobbys stecken dahinter, weil es gibt jetzt zum Beispiel die EU-Resolution gegen Organraub, es gibt eine US-Kongress-Resolution und ich war vor einer Woche in Brüssel und dann hat eben David Matas, der das mit angestrengt hat, gesagt, wenn also das EU-Parlament die EU-Kommission auffordert zu handeln und diesen Organraub zu untersuchen und die das dann nicht tut, was heißt das dann? Das heißt eigentlich nur, dass die Elite das nicht will, aus irgendeinem Grund.
Ja, genau, das ist es. Und das ist eigentlich das Erschrecken, was Sie sagen, dass Geld so viel mehr Macht hat als Menschenleben. Mhm. Und da komme ich natürlich jetzt ganz explizit auf den Fall von Herrn Zhufeng. Herr Zhufeng, Sie sind in einem Arbeitslager ungefähr 450 Tage lang festgehalten worden. Sie wurden durch insgesamt 30 verschiedene Foltermethoden, ich sage jetzt mal unter anderem Elektroschocks, und dann fängt es bei mir schon an, dass ich ganz schwer mir vorstellen kann, was Sie noch erlebt haben. Das sind körperliche Schmerzen und Wunden, die Ihnen bereitet wurden. Sie benennen aber auch in Ihrem Dossier die unsichtbaren Wunden. Wie müssen wir das verstehen? Was waren oder sind heute noch Ihre unsichtbaren Wunden von das, was Sie in einem Arbeitslager erlebt haben?
Ja, ich wurde gefoltert, aber ich musste natürlich auch mit eigenen Augen ansehen, wie die anderen gefoltert wurden. Ja, ich habe mehrere Momente erlebt, die so grausam waren, dass ich sie nie vergessen kann. Als ich nachts tief geschlafen hatte, kam plötzlich ein lauter Schrei von einem Praktizierenden, der gefoltert wurde. Davon bin ich schlagartig aufgewacht und hatte große Angst. Ja, und noch einmal ist, wir haben damals in einer Steinbruch gearbeitet. Einmal hat ein Insassen verletzte Beine, die eiterten. Ja, und so, dass sein Fleisch bereits verfaulte und man konnte seine Knochen sehen. Auch Wasser zu reinigen der Wunde gab es nicht. Und durch den Gestank wurden die Fliegen angelockt. Ja, das Arbeitslager holt keinen Arzt, weil das Herd 4 Euro gekostet. Stattdessen schnitten andere ihm mit einer Rasierklinge und ohne Betäubung das verfaulte Fleisch raus. Das war extrem schlimm. Und ich gab ihm Kleidung und Toilettepapier, damit er seine Wunde reinigen konnte. Und ich wurde dafür vom Oberhäftling beschimpft, weil ich ihm nicht vorher um Erlaubnis gebeten hatte.
Das, und muss ich mir jetzt unter diese seelischen Wunden vorstellen, das ist das, was in Ihren Gedanken Sie Ihr Leben lang begleiten wird, das ist in Ihren Träumen, wenn Sie nachts schlafen. Was sind denn die seelischen Wunden, die davon geblieben sind?
Die Seele?
Die Seele, weil Sie sagen, es sind meine unsichtbaren Wunden. Also ich sehe natürlich einen Mann, Sie haben einen Anzug an, man sieht jetzt keine Narben im Gesicht. Was sind Ihre seelischen Wunden? Das ist das, was Sie beschrieben haben. Das sind Bilder, die Sie Ihr Leben lang verfolgen werden?
Ja, richtig. Als ich angeschlafen und habe ich irgendwas gehört und solche Momente, kommt immer zu meinem Traum. Ja. Und dann ich bin unruhig geworden. Mhm. Ja, und das ist sehr, sehr schlimm. Das ist für mich ist wie ein schlimmer Traum, nicht am Abend, sondern am Tag erlebt habe. Ja.
Kann man sagen, diese ganzen Sachen, die Sie erlebt haben, sind Sie oder Ihre Mithäftlinge, ist Ihnen jemals gesagt worden, warum man das mit Ihnen macht? War das immer, Sie machen Falun Gong und Sie werden bestraft? Oder sind Sie einfach zum Schluss nur noch, ich sag jetzt mal, gequält worden, ohne dass man Ihnen gesagt hat, warum? Wie muss man sich das vorstellen? 450 Tage sind sehr lang.
Ja, warum ich verfolgt werde, Sie meinen? Achso, das ist einfach das ist von der Polizei organisiert. Ja. Zum Beispiel, als ich erstmal in der ersten Arbeitslage gefoltert wurde, und die Polizei hat alle Elektrostäbe gesammelt. Ja? Und das ist ungefähr mehr als 15 Stück. Mhm, und dann haben sie solche Elektrostäbe aufgeladen, aufgeladen. Und dann haben sie solche Stäbe benutzt, die Leute zu
foltern. Ja. Was Ihnen dann geglückt ist, Sie haben im Gefängnis auf Toilettenpapier Schriftstücke verfasst. Und das ist ja dann auf sehr spektakuläre Weise weitergegeben worden, nämlich durch einen Wärter, wo Sie ganz lange Angst hatten, da gibt er sie wirklich weiter, aber er hat es weitergegeben. Und dann kam auf eine Internetseite von Ming Hui, wurden Ihre Schriften veröffentlicht. Das ist eine Organisation, meine Damen und Herren, die sich ausschließlich mit der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden beschäftigt. Herr Zhufeng, wo genau sitzen diese Menschen hinter dieser Organisation und wie schaffen die das, auf solche Situationen wie die ihrige aufmerksam zu machen? Ich meine, das sind ja im Prinzip auch Widerstandskämpfer, die wagen ja auch im Prinzip ihr Leben und ihr, ja.
Ja, die Minghui-Webseite ist durch die Falun Gong-Praktizierenden sich beschäftigt.
Ja? Ja, aber die sitzt in China?
Nicht in China.
Ah, wo sitzt die? In welchem Land?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt auf jeden Fall Minghui-Korrespondenten in China, die zum Beispiel die Berichte von den Gefangenen bekommen. Ja. Die müssen ja dort gesammelt werden. Und die leiten die natürlich auch unter hohem persönlichen Risiko weiter. Mhm. Aber die Minghui-Editoren, die das alles dann rauslassen und gucken, welchen Bericht veröffentlichen wir, weil die kriegen so eine Flut, die können das nicht mal alles online stellen. Diese Leute, die sitzen dann zum Beispiel in den USA und in anderen Ländern. Und wir haben zum Beispiel auch es gibt in Deutschland ein Minghui-Team, die beschäftigen sich nur damit, diese ausgewählten Berichte aus dem chinesischen und englischsprachigen Minghui Web, die größten sind, ins Deutsche zu übersetzen. Ja, genau, das heißt also, es ist ein weltweites Durchreichen dieser Nachrichten.
Okay. Dieser Wärter.
Es war kein Wärter, es war ein Mithäftling.
Ein Mithäftling, der hat es rausgeschmuggelt.
Ja, genau.
Und was ist aus diesem Menschen geworden? Aus diesem Häftling, der ihre Schriftstücke weitergereicht hat?
Achso, ich werde diese Geschichte kurz
gerne
erzählen. Ja. Im dritten Arbeitslager habe ich mit anderen Praktizierenden Informationen ausgetauscht. Es ging um 20 Leute und wann, wo und wie sie verfolgt wurden. Ja, und eines Tages gab mir der Praktizierende Herr Zhao eine Kugelschreibermine. Ja, und dann habe ich dann Plan geschmiedet, wie ich einen Bericht schreiben und nach draußen bringen kann. Mhm. Und eines Tages in der Nacht habe ich von 10 Uhr bis morgens um 4 Uhr nicht geschlafen, sondern einen langen Bericht geschrieben auf Toilettenpapier. Mhm. Und währenddessen musste ich mich immer wieder schlafend stellen, weil ein Wächter ständig in meiner Zelle hin und her lief.
Ach du liebe Güte.
Und der Brief wurde dann von einem Dieb nach draußen gebracht und 2 Wochen später in der chinesischen Minghui-Website veröffentlicht. Und 2 Jahre später, während der Vorbereitung zu meiner Hochzeit, erfuhr ich dann aus Minghui, dass Herr Cao, der mir die Kugelschreibermine gegeben hatte, zu Tod gefoltert worden war.
Also das heißt, also der hat im Prinzip ihr Leben gegeben, damit sie leben konnten, kann man im Nachhinein so sagen.
Ja.
Er ist dafür gestorben. Wie genau sind Sie freigekommen und warum?
Also am 2002, 13. Mai, habe ich angefangen, eine Hungerstreik gemacht. Ja, und es dauerte 24 Tage und wurde ich beide Hände mit der Handschelle am Bett gefesselt. Und dann wurde ich auch gezwungen, Zwangsernährung, ja.
Zwangsernährung durch die Nase wahrscheinlich.
Durch die Nase in meinen Magen, ja, Flüssigkeit angeführt werden, ja. Und das ist nicht am Anfang ist Lebensmittel, sondern 4 Glas Bier. Und dann war ich nicht der Alkohol, ja.
Sie trinken normalerweise keinen Alkohol.
Ich trinke gar keinen Alkohol und da habe ich mich darauf sehr stark, ja, reagiert. Ich übergab mich. Mhm. Und aber ich würde nicht meine Hungerstreik aufhören. Ja, und mein Hals ist alles geschwollen.
Geschwollen gewesen.
Und nach 24 Tagen war ich sehr schwach und die Arbeitslager, die Polizisten hat Angst, ich in diese Arbeitslager, ja, gestorben.
Dass sie sterben,
ja,
würden.
Gestorben werden. Und dann haben sie mir freigelassen.
Ja, das Thema Widerstandskampf, Widerstandskämpfer. Wie sieht heute der moderne Widerstandskämpfer oder die Widerstandskämpferin aus? Das ist gerade das Thema hier. Herr Hamrle, während Ihrer Verhaftung haben Sie die Polizisten und Menschen, die Sie verhörten, beschrieben als Menschen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was Falun Gong überhaupt ist. Es ist ja bekannt, dass die meisten nach 1999 einer gewissen Gehirnwäsche unterzogen worden sind in China. Aber wie muss man sich das bitte praktisch vorstellen? Wie genau sind Ihnen die Menschen dort begegnet, als Sie sich ganz offen als Falun Gong-Praktizierende offenbarten und dann noch aus Österreich?
Ja, also das war unterschiedlich. Also es ist, für mich war in China eine besondere Erfahrung, dass ich dort Menschen erlebt habe, die ich sonst, obwohl ich mittlerweile weit herumgekommen bin, nirgendwo sonst erlebt habe. Also ich möchte mal sagen, eine Art der Verdorbenheit. Also es erinnert mich manchmal so wie an eine leere Schale, wo wirklich nichts Menschliches mehr drinnen ist. Folterknechte des Regimes, die wirklich jede Art von Folter auch bereit sind dafür. Also so wirklich leere Schalen im Grunde genommen, wo nichts mehr übrig ist. Und das andere war natürlich jetzt Leute eben, wo man wirklich gemerkt hat, die Propaganda hat bei denen gewirkt, sagen wir mal so. Also wie ich da zum Beispiel mit dem Bus von Changchun nach Peking gebracht wurde, saß ich neben einem Polizisten, der ein bisschen Englisch konnte, weil viele können dort kein Englisch. Und er hat von sich aus eigentlich angefangen über das Thema Falun Gong.
Ach. Er wusste schon, worum es da geht. Dann,
er hatte auch ein gewisses Interesse sozusagen auch. Weil es war für ihn wirklich eine Chance, jetzt mal mit jemandem aus dem Ausland zu sprechen. Weil in China ist ja alles... Propaganda. Ja. Also das. Und das Interessante war, also er hat halt dann meistens mal munter drauf losgeschimpft und ich habe ihm eigentlich dann immer relativ ruhig eigentlich die ganzen Sachen eigentlich auch widerlegen können, weil es ist ja wirklich eigentlich nicht haltbar. Auch das kommunistische Regime weiß, dass die Verfolgung nicht haltbar ist. Und Ja, und er hat dann, es kam dann immer wieder einen Zeitpunkt, wo ich den Eindruck hatte, ah, okay, jetzt hat er es wirklich begriffen. Und dann hat er sich zurückgelehnt meistens und war ruhig und hat gesagt, ah ja, stimmt. Und dann 3 Minuten später, auf einmal kam wieder dieselbe Schimpftirade.
Ja.
Und das ging wirklich ein paar Mal so. Also es war, ich weiß nicht, war es so, dass er immer wieder neue Erkenntnisse gekriegt hat, also woran das lag. Aber das war wirklich ein ganz merkwürdiges Phänomen, möchte ich sagen.
Ihre Verfolgung und Ihre Verhaftung war ja mehr als spektakulär. Ich habe zuerst gedacht, ich lese irgendwie einen Thriller. Wie kann das kommen, dass ein Europäer dermaßen in China, ich sag immer, mitten im Hotelzimmer von 10 Leuten verhaftet wird, verschleppt wird, Sack über den Kopf, Handschellen, sie haben keinen Richter gehabt, keinen Anwalt. Wie ist das machbar? Warum?
Also ich muss sagen, mir war selber diese Art von Konsequenz eigentlich nicht so klar,
dass das so
heftig ist. Ich muss sagen, ich bin eigentlich im Westen groß geworden. Ich hatte mit dem Kommunismus außer Berichten und das, was ich halt Minghu oder sonst wo gelesen habe, keine Berührungspunkte. Mhm. Und ich wusste, dass in Changchun also die Verfolgung wirklich schlimm ist. Aber es ist, was ich dort auch erlebt habe, war so eine Art von Kulturschock, möchte ich sagen. Mhm. Also etwas, was man zwar liest, aber eigentlich in Wirklichkeit, ich möchte mal sagen, nicht wirklich begriffen hat. Und mir war zum Beispiel jetzt nicht klar, jetzt im Nachhinein gesehen, mir war in gewisser Hinsicht war es mir klar, aber irgendwie war es mir nicht klar, was es für eine Auswirkung hat, wenn ich eigentlich, ich habe 2, 3 Flugblätter verteilt, in der Früh beim Frühstück, weil ich den Eindruck hatte, die Leute sehen dort diese Propaganda und ich wollte ihnen sozusagen eine andere Art der Möglichkeit geben, sich zu informieren. Und es war nicht mehr. Und wie ich dann zum Hotel zurückgekommen bin und dann da wirklich verhaftet wurde, ist das Realität geworden. Und dass jetzt 2, 3 Flugblätter so eine Wirkung haben und dann diesen ganzen Rattenschwanz nach sich ziehen, wo man dann wirklich eben vor der Polizeistation auf dem Boden liegt und dann da hunderte Leute zuschauen, wie einer, der in der Mitte liegt und laut um Hilfe schreit. Also das ist ja wirklich auch ein Bild für sich, wirklich vor der Polizeistation.
Das kann man wohl laut sagen, ja.
Das ist, und es kommt niemand von der Polizei, sondern es kommen nur Leute in ziviler Kleidung und für alle dort ist eigentlich klar, wer das ist. Ich glaube, außer mir würde ein chinesischer Falun Gong-Praktizierender nicht unbedingt auf die Idee kommen, laut um Hilfe zu schreien. Aber für mich, verbindet man sehr oft letztendlich, auch wenn es manche vielleicht nicht so gute Leute dort gibt, einfach oftmals eine gewisse Art von Sicherheit. Also wenn in der Wohnung eingebrochen wird oder andere Art, wenn irgendwas verloren geht, was auch immer. Und das prägt sich irgendwo ein. Und das ist und deshalb hatte ich zum Beispiel in der Polizeistation diesen Eindruck, wie ich dort die Uniformierten und so weiter gesehen habe, ja, irgendwie kam mir das sicher vor. Aber es ist genau andersrum.
Na klar, das ist der Machtapparat.
Genau.
Das sind natürlich die Menschen.
Das sind die Leute, die wirklich konkret die anderen verfolgen.
Haben Sie, wie Herr Chufeng, auch körperlich, sind Sie gefoltert worden?
Ich bin geschlagen worden und ich muss sagen, die Handschellen an sich sind reine Folterinstrumente. Ich habe bis heute 3 Finger, die ich nicht schon richtig spüre, weil da eben damals ein Nerv abgeklemmt wurde. Die wissen sehr genau, was sie tun. Mhm. Also diese ganze Art und Weise, also das ist, ich bin da relativ blauäugig hingekommen und bin auf einen Apparat getroffen sozusagen, der sehr genau weiß, wie man die Leute
kriegt. Mich erinnert es ein bisschen David gegen Goliath, ehrlich gesagt. Herr Chufeng hat seine unsichtbaren Wunden erwähnt. Sie schreiben in einem von Ihren Berichten Tod der Seele. Was meinen Sie damit?
Ja, das war ein ganz besonderes Phänomen, möchte ich sagen, mit dem ich mich vorher eigentlich nie befasst hatte. Also es war so, nachdem ich da durch dieses erste Gebäude in diesen Hinterhof gebracht wurde, in ein anderes Gebäude, wo ich den Eindruck hatte, da ist jetzt die richtige Polizei. Dieses Gebäude hatte so, ich möchte sagen, fast wie eine Ausstrahlung, so eine ganz besondere, wie eine Aura sozusagen des Todes. Also wie ich dort hineingetragen wurde, war für mich klar, eigentlich, ich komme dort nicht mehr lebendig raus. Und das ist dann natürlich auch ein Zeitpunkt, wo man sich auch anfängt, ja, mit dem danach halt immer mehr zu befassen. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich vor dem Tod selbst keine Angst, weil in gewisser Hinsicht glaube ich, es geht weiter. Das ist eben das, was ich immer vielleicht als Seele oder ich kann es nicht richtig beschreiben, weil für mich greift das Wort nicht richtig. Aber irgendwie, es geht weiter. Aber was ich dort erlebt habe, ist, es gibt noch einen weiteren Tod. Und nach diesem Tod geht es nicht mehr weiter.
Also wie meinen Sie das jetzt konkret?
Ja, also das ist eben das, was ich mit toter Seele, also es gibt dann dort dieses Danach, von dem ich glaube irgendwie, dass es existiert, eine Art von Weiterleben, ja. Leben nach dem Tod, vielleicht wiedergeboren werden, was auch ja. immer. Es ist dort wirklich möglich, dass man dort vollständig stirbt. Es geht nicht mehr weiter. Das ist eine furchtbare, schreckliche Erfahrung.
Das finde ich auch.
Vor dem ich, muss ich sagen, die allerhöchste Angst hatte.
Ja.
Also nicht vor dem Tod an sich jetzt, weil das war nicht das Schlimme, aber dieser innere Tod, möchte ich sagen. Und das Interessante war, dass ich dort den Eindruck habe, es gibt Leute, die sind innerlich tot, aber die leben noch.
Das sind die Hüllen.
Das sind das, was ich vorher gesagt habe. Also das sind wirklich Leute, ich sag mal so, die fressen ihre eigenen Kinder. Und die verraten ihre engsten Angehörigen.
Ja. Ja.
Also das sind, die sind wirklich zu allem fähig. Manche davon sind wirklich so, dass sie, also der eine, der mich da verhört hat, bei dem hatte ich den Eindruck, ihm macht es richtig Spaß. Also das kommt so richtig von innen.
Das Sadistische kommt noch durch.
Ja. Aber diese leeren Hüllen, was ich da beschrieben habe, die haben das alles nicht mehr. Die haben keine Freude mehr, da ist nichts mehr da. Die schauen ihnen in die Augen und die foltern sie auf grausamste Art und Weise. Die spüren keinen Schmerz mehr. Da ist nichts mehr. Also das war dieses Besondere, was ich dort bei manchen Polizisten dort erlebt habe.
Frau Frühauf, wenn ich das höre, die beiden Schicksale hier, ich frage mich natürlich, wo sind heute 100 Millionen praktizierende Falun Gong-Anhänger in China?
Das ist eine gute Frage. Die Kommunistische Partei behauptet ja, naja, das sind maximal noch, ich weiß nicht, wie viele, eine Million oder so oder noch weniger. Also die haben natürlich ihre Theorie darüber, wie viele das noch sind oder wie viele sie denken, dass das sein sollten. Wir sehen das ganz anders. Es sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele da und die sind auch auf jeden Fall noch aktiv. Und da muss man sich halt reinversetzen, es sind auch alles Menschen und die haben unterschiedlich reagiert auf den Beginn dieser Verfolgung oder auch auf diese lange Verfolgung. Und es gab natürlich welche von den 100 Millionen, die gleich am Anfang Angst bekommen haben, irgendwas unterschrieben haben, damit sie nicht ihren Job verlieren oder wie auch immer, die sich sozusagen angepasst haben und untergetaucht sind und was in deren Köpfen ist, wissen wir nicht, aber die sind möglicherweise alle noch da. Und dann gibt es natürlich die, die wirklich in den Widerstand gegangen sind und die offensiv gegen das Regime dann insofern gearbeitet haben, als dass sie eben alles tun, um diese Verfolgung zu beenden, indem sie Mitmenschen aufklären, weil sie sagen, Information ist das Einzige, womit wir das beenden können. Und das sind natürlich sehr mutige Leute und teilweise machen die ihre Aktionen natürlich auch bei Nacht und Nebel. Also verteilen nachts Flugblätter in Briefkästen oder pinnen Plakate an oder sowas.
Es ist ja bekannt, dass 1999, wenn ich richtig liege, dieses Büro 610 gegründet wurde. Das war das Kontrollbüro, um Falun Gong-Anhänger und Praktizierende zu verfolgen. Angeblich, wenn man so sagt, es gibt kaum noch welche. Was kontrolliert dieses Büro denn heute bitte?
Ja, also das Büro 610 existiert immer noch.
Genau.
Und das ist natürlich auch ein großes Problem. Diese Institution ist ziemlich Gestapo-ähnlich. Also sie steht über der regulären Polizei und über der anderen Gerichtsbarkeit. Und sie hat wirklich nur einen Auftrag und das ist die Auslöschung von Falun Gong. Das Interessante an diesem Apparat ist, er wurde einerseits eben von Jiang Zemin gegründet, um Falun Gong zu unterdrücken und auszulöschen. Und jetzt ist es so, dass der amtierende Staatschef Xi Jinping darauf hinarbeitet, dieses Ding abzuschaffen, weil das ist für ihn ein Wahnsinnsproblem. Mhm. Und der möchte ja auch die Verfolgung von Falun Gong beenden. Das hat er noch nicht laut gesagt, aber sehr vieles, was er tut, geht stark in die Richtung. Und interessant ist, dass er den letzten wichtigen Leiter dieses Büro 610 bereits zu einer langen Haftstrafe hat verurteilen lassen. Und es gibt keinen Nachfolger für den Herrn.
Das heißt, klingt doch eigentlich schon mal hoffnungsfroh.
Also das klingt sozusagen nach der chinesischen Methode, dass auf eine, ich sag jetzt mal, auf eine langsame Art und Weise abzubauen. Ja. Aber die Xi-Regierung kann das auch nur in einem bestimmten Tempo tun. Also er konnte sich bisher noch nicht vor das Volk stellen und sagen, passt mal auf. Die Verfolgung von Falun Gong geht gar nicht. Das war ein Fehler. Wir entschuldigen uns, die lassen wir jetzt alle frei und wir ziehen jetzt mal die ganzen Täter zur Rechenschaft und machen Schluss damit. So mächtig war er bisher noch nicht, aber dieser Plan existiert offensichtlich. Das heißt, berühmte Leute oder hochrangige KP-Funktionäre, die in der Verfolgung tätig waren und die ganz massiv mit angeleiert haben, sind bereits verurteilt worden oder sitzen im Gefängnis und harren eines Prozesses. Und das ist hochinteressant. Es gibt sogar das Gerücht, dass Jiang Zemin, der fast 90-jährige Ex-Diktator, dass der bereits unter Kontrolle steht und auch einem Prozess entgegensieht.
Genau, das da kommen wir aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Herr Zhufeng, um der Verfolgung zu entkommen, sind Sie 2008 während der Olympischen Spiele in Peking nach Deutschland geflüchtet und haben mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie würden Sie Ihren heutigen persönlichen Widerstand beschreiben? Wie können Sie von hier aus gegen die Diktatur in China sich wehren oder aufmerksam machen? Was machen Sie da konkret?
Ja, ich organisierte Infostände, ja, und da gegen zu Medien gebe Interviews. Deshalb versuche ich auch die Sprache zu lernen und mich in die Gesellschaft zu integrieren, um hier Menschen über die Lage in China zu informieren. Und hier in Deutschland ist es genau umgekehrt wie in China. Und in China wurde ich verfolgt und in Deutschland werde ich respektiert und geschützt.
Ja,
und neulich haben wir in Nordrhein-Westfalen bei einem multikulturellen Stadtfest eine Auszeichnung für den interessantesten Stand bekommen.
Okay, und was konkret machen Sie da an Ihrem Stand?
Wir zeigen die Schönheit der Falun Gong.
Also Sie zeigen ganz offen die Praxis, wie das aussieht, Falun Gong?
Ja, richtig. Und wir zeigen auch, wie kann man diese drei Wörter Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht auf Chinesisch zu schreiben, Kalligrafie.
Ja? Was mich aber interessieren würde, China ist ja groß und es wird ja auch in Deutschland viele Chinesen geben, die, sag ich mal, der Kommunistischen Partei auch hier treu sind. Haben Sie, seit Sie in Deutschland sind, auch schon Repressalien erfahren müssen von Chinesen? Ist mal ein Chinese gesagt, ey, was machst du da? Das geht nicht. Haben Sie das hier erlebt in Deutschland?
Noch nicht, aber bei manchmal bei Infostände, ja, und dann kann ich jemanden sehen, haben Sie ein paar Fotos aufgenommen. Ja, zum Beispiel vor ein paar Jahren in Berlin war ich in Berlin gewesen. Ja, und das ist eine große Veranstaltung, ja, von Falun Gong und vor der Botschaft, chinesische Botschaft in Berlin. Und habe ich gesehen, es gibt eine Chinesin und hat er eine kleine Kamera. Ja,
und hat gefilmt.
Genommen und aufgenommen.
Ja. Naja, das heißt ist, also, man, die werden wissen, dass sie hier auch natürlich weiterhin für die Sache kämpfen.
Ja,
das ist ja heute ihr persönlicher Widerstand. Herr Hamrade, nach Ihrer Geschichte, glauben Sie, dass heute die gleichen Reaktionen und Repressalien kommen würden, wenn Sie wieder nach Chakung fahren würden? Oder glauben Sie, was Frau Frühhoff erzählt hat, dass da tatsächlich ein Umbruch, ein Wandel in China vonstatten geht?
Ich glaube schon, dass ein Umbruch, ein Wandel vor sich geht. Also das ist auch, gerade auch diese Arbeitslager zum Beispiel jetzt geschlossen wurden. Also es gibt sicherlich gewisse Entwicklungen, möchte ich sagen. Auf der anderen Seite, es ist jetzt nicht so, dass die Verfolgung zu Ende ist, sondern sie geht noch immer weiter und darüber muss man sich auch wirklich ganz klar sein. Und ich möchte mal so sagen, ich habe die Kommunistische Partei in China eigentlich als sehr wandlungsfähig, wie ein Chamäleon erlebt, die alles tut, einfach um an der Macht zu bleiben. Egal, ob sie dann jetzt irgendeinen Kapitalismus oder was auch immer dann einführt, es geht einfach darum, die absolute Macht zu behalten. Und ich glaube, da muss man sich einfach heute auch noch immer klar sein, letztendlich, das ist noch immer da. Mhm. Und diese Art der Verfolgung ist noch immer da. Also und das, was mir passiert ist, das kann einem heutzutage noch immer passieren. Vielleicht, ja. Vielleicht ist es so, dass, oder ich, mir kommt vor, es leitet sich ein gewisser Umbruch ein. Also die Hauptverfolger von Falun Gong bis auf Jiang Zemin wurden ja sozusagen eigentlich alle verhaftet, möchte ich sagen. Aber wie gesagt, das System und das alles, es ist noch immer da.
Das ist noch immer da. Mhm. Ja, das ist natürlich sowieso ein weites Thema, Widerstandskampf. Also das ist ja heute auch, ist die Wissenschaft ja auch so weit zu sagen, selbst wenn es dem Stauffenberg gelungen wäre, weiß man heute, dass aber natürlich trotzdem die Ideale dieser Partei, die Ideen, die wären nicht weg gewesen. Das ist ja auch mal eine Frage, was heißt, wir verändern uns oder wir versuchen ein paar zu verhaften. Das heißt tatsächlich nicht, das System ist damit beendet, da haben Sie absolut recht. Frau Frühauf, Sie haben das schon angedeutet, Massenklage gegen den ehemaligen Staatspräsidenten. Wo ist der Beweis für 130.000, ich habe aber gehört und gelesen, 200.000 Klagen? Warum passiert da nichts? Weil es ist nur eine Zahl, die genannt wird, aber es heißt in den Medien, es fehlt der Beweis.
Folgendes, also natürlich kann man sagen, in China, weil das KP-System natürlich nicht über solche Dinge laut redet, können wir nur Einschätzungen machen. Diese Zahl, dass insgesamt geschätzte 200.000 oder höchstwahrscheinlich sogar noch mehr Menschen Klage gegen Jiang Zemin eingereicht haben. Diese Zahl ist eine Einschätzung der Minghui-Website. Und zwar haben ganz viele Chinesen, wenn sie so eine Anzeige gestellt haben, eine Kopie davon an die Minghui-Website geschickt. Das heißt, Handyfoto oder so und ab damit an die Website. Und das heißt, Minghui hat extrem viele dieser Kopien, also 200.000 Kopien erhalten. Wahnsinn. X viele E-Mails. Und das ist dann schon der Beweis, weil da steht dann drin der Name des Anzeigenden etc. pp. Und meistens ist das der Vorwurf Massenmord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das war eigentlich genau der springende Punkt. Und diese Anzeigenwelle wurde möglich durch eine Gesetzesänderung von Xi Jinping. Der hat vor ungefähr einem Jahr ein Gesetz geändert. Es gab nämlich bisher die Regelung, wenn jemand angezeigt wird, also speziell ein hoher KP-Funktionär, dann kann man das einfach in den Papierkorb tun. Also es geht eine Anzeige ein und dann checkt man, ach, ist das politisch genehm, ja oder nein? Und was politisch nicht genehm wird,
kommt
weg. Hm, ja, aber klar. Xi Jinping hat gesagt, auch im Zuge seiner Antikorruptionskampagne und natürlich auch, um beim Volk zu punkten und zu sagen, ich möchte die Bösen zur Rechenschaft ziehen, hat er gesagt, ab jetzt wird alles aktenkundig, was eingeht. Punkt. Und das heißt, auch wenn es eingeht, darf es nicht mehr einfach in den Müll. Man muss sagen, okay, Anzeige gegen Genosse Zhang. Und dann haben und das hat natürlich ganz viele Chinesen ermutigt und die haben auch diesen Move verstanden, dass sie gesagt haben, okay, er möchte jetzt, dass wir ihn anzeigen. Er gibt uns die Möglichkeit. Das ist sozusagen eine Handreichung nach dem Motto, liebes Volk, zeigt mal, wen ihr nicht wollt und wen ihr für den Verbrecher haltet. Und wenn Xi Jinping wirklich einen Prozess gegen Jiang Zemin startet, dann kann er die 200.000 oder mehr Anzeigen aus dem Hut ziehen und sagen, guckt mal, wir haben 200.000 Anzeigen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also damit hat er sich natürlich auch versichert, wenn ich den jetzt vor Gericht stelle, sind die denn dafür?
Beweise.
Genau. Ja, hab ich den Rückhalt in der Bevölkerung. Ich meine, die Bevölkerung hasst ihn sowieso, also den Jiang, schon seit Jahren, ist klar. Der hatte niemals einen guten Ruf. Aber das muss man sich vorstellen, es ist eine Mischung aus politischem Kalkül gewesen und natürlich auch einer Antwort aus der Bevölkerung. Und einige von den Leuten, die so eine Anzeige eingereicht haben, die haben natürlich Probleme bekommen, aber es waren relativ wenige, die dann gestoppt wurden auf dem Weg zum Postamt oder ähnliches.
Herr Zhufeng, Sie wollten noch was dazu sagen, ergänzen?
Ja, weil die Jiang Zemin ist der damalige Präsident.
Staatspräsident gewesen.
Ja, und die Falun Gong untergeduckt hat.
Ja, genau.
Und dann letzte Jahre im Juli und habe ich auch eine Anzeige gestellt und habe ich diese Unterlagen nach China geschickt, ja, und gleichzeitig habe ich auch diese PDF-Datei, ja, der Minghui-Website
zur Verfügung gestellt,
ja.
Das ist ja wirklich interessant.
Ja, also wir sprechen jetzt von der Einschätzung 200.000 oder mehr aus China direkt. Ja. Und aus dem Ausland gibt es noch viel mehr Anzeigen, weil da ist man natürlich nicht unter Lebensgefahr.
Okay. Wir kommen leider zum Ende, aber ich würde gerne von Ihnen allen dreien wirklich sehr präzise und knapp in einem Satz die Frage beantwortet bekommen, warum hilft bis heute Falun Gong bei Ihrem Widerstand? Herr Chufeng, fangen wir mit Ihnen an.
Ja, es gab einen Spruch, der heißt, starke Stürme lassen Bäume tiefere Wurzeln entwickeln.
Oh, das ist aber romantisch.
Und die Prinzipien von Falun Gong sind Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Toleranz. Und diese drei Dinge sind aus meiner Erfahrung die Wurzeln von Gesellschaft, Familie und die Welt.
Vielen Dank, Frau Frühauf.
Ja, ich möchte mich also dem anschließen. Durch die Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht, wie soll man sagen? Also die können natürlich das Leben verändern und verändern auch ganz besonders das Zwischenmenschliche. Und natürlich können die einen auch dazu inspirieren, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen. Und das ist, und man erfährt dann immer wieder, es lohnt sich, über diese Grenze hinwegzugehen.
Herr Hamrille?
Also ich kann das, was die Frau Frühauf sagt, dann nur vollauf bestätigen. Es ist wirklich eine innere Kraft, die man einfach bekommt, eine geistige Kraft, über sich selbst auch hinauszuwachsen. Und auch was der Chufeng letztendlich gesagt hat, es heißt ja auch in China, also im heißesten Feuer werden Diamanten herausgestellt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Mein Zitat heute, tja, wie kann es anders sein, ist natürlich ein chinesisches Zitat und es lautet: Fürchte dich nicht vor dem langsam Vorwärtsgehen, fürchte dich nur vor dem Stehenbleiben. In diesem Sinne, eure Jacqueline.